Giuliani im Gespräch mit.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Freuen Sie sich auf ein Gespräch mit Dr. Hans-Georg Maaßen. Willkommen.
Guten Tag, Frau Giuliani.
Um Herrn Dr. Maaßen kurz und kompakt vorzustellen, er ist Vorsitzender der Atlantis-Stiftung, Chef der Werteunion in Deutschland und war Präsident des Bundesverfassungsschutzes. Ich würde gleich zu Beginn in medias res gehen. Wenn man sich die Landschaft Deutschland-Österreich anschaut, haben wir übergreifende Themen, mit denen im Moment sehr massiv in meiner Wahrnehmung die Demokratie angegriffen wird. Legitime demokratische Parteien und deren Vertreter werden massiv angegriffen. In den Medien nennt man das Ganze Dirty Campaigning. Menschen, die sich jetzt politisch interessieren, beobachten das eigentlich mit großer Sorge und fragen sich, wie greift so etwas ineinander? Das Ganze sieht sehr konzertiert aus, es sind auch dieselben Themen. Und die Frage stellt sich natürlich, es ist immer gut, wenn man weiß, mit wem habe ich es eigentlich zu tun, wer schafft hier im Hintergrund an? Und nachdem Sie Chef des Geheimdienstes in Deutschland waren, hoffe ich natürlich, dass Sie uns ein bisschen helfen können, so etwas besser zu verstehen und besser einzuordnen. Wie geht sowas?
Naja, Dirty Campaigning ist im Grunde genommen nichts wirklich Neues. In der Wirtschaft gab es das in der Vergangenheit auch immer. Wenn man Produkte verkaufen will, ist es oft so, dass die nicht besser sind als die Konkurrenz, aber es reicht dann aus, dass die Konkurrenz schlechter aussieht, dass man den Ruf der Konkurrenzprodukte ruiniert, dass man die Konkurrenz in Schwierigkeiten bringt. Und das kann man auch mit Dirty Campaigning machen. Und in der Politik hat das in den letzten 10, 15 Jahren deutlich zugenommen, bei uns in Deutschland und in Europa. Ich glaube, das ist aus den USA rüber geschwappt über den Atlantik, dass man versucht, politische Gegner regelrecht fertig zu machen, dass man Kampagnen aufstellt, um politische Einzelpersonen zu diffamieren, zu diskreditieren, um Parteien zu diffamieren, zu diskreditieren. Und das kann man generalstabsmäßig aufbauen. Da kann man auch Agenturen für einsetzen, die das dann machen.
Genau. Es war ja ein Neffe von Sigmund Freud, der die Grundlagen der Propaganda in Amerika auch verschriftlicht hat. Und die meisten Grundlagen der Propaganda kommen aus der Wirtschaft. Mittlerweile werden sie, so wie Sie jetzt gesagt haben, in der Politik sehr erfolgreich eingesetzt. Und es geht natürlich darum, im Endeffekt den Wähler, der sich mit verschiedensten Themen vielleicht jener Parteien, die man diskreditieren möchte, identifiziert, doch dazu zu bringen, diese Parteien am Ende des Tages dann an der Wahlurne nicht zu wählen, weil man ihm ganz einfach durch Einzelpersonen, die man in der Partei angreift, dieses ganze System der Partei irgendwo als nicht vertrauenswürdig erscheinen lässt. Das ist ja das Ziel.
Ja, ganz genau, das ist das Ziel. Und Sie haben gerade gesagt, das hat man schon vor vielen Jahren oder Jahrzehnten dieses System sich ausgedacht. Man muss nun sehen, eine Demokratie ist mit das am leichtesten zu beeinflussende Verfassungssystem überhaupt. Eine Diktatur ist im Vergleich ziemlich stabil. Bevor ein Diktator geht, da muss es einen Putsch geben oder einen Umsturz, ansonsten ist er stabil. In der Demokratie reicht es aus, wenn man die Mehrheit der Bevölkerung auf seine Seite zieht. Und dafür ist es erforderlich, den Menschen über Agitation und Propaganda und über schmutziges Campaigning ein Bild von sich und vom Gegner zu vermitteln, das die Menschen dazu bringt, unter Umständen gegen ihre eigenen Interessen abzustimmen, aber für einen selbst. Und das ist eben in den letzten Jahrzehnten in hervorragender Weise ausgefeilt worden. Ich erinnere noch aus der Literatur, das Ministerium für Staatssicherheit der DDR hatte immer ein Jahr vor der Bundestagswahl in Westdeutschland einen Stab aufgesetzt, um derartiges Campaigning in Westdeutschland durchzuführen, meistens zugunsten der SPD, wie man die politischen Gegner in Westdeutschland fertig machen kann. Da wurden Informationen über Einzelpersonen gesammelt, dann wurden Kompromate gesammelt, also Tatsachen, Belege, mit denen man den politischen Gegner schlecht aussehen lassen kann oder diffamieren kann. Oder es wurden regelrechte Konstrukte gebildet. Man kann sagen, es gibt Architekten für derartige Diffamierungen. Und das hat man dann jeweils dosiert und zur richtigen Zeit in den Wahlkampf eingebracht.
Ja, und jetzt ist aber meine Frage, die ich eingangs gestellt habe, nicht beantwortet, die da lautet, wer steckt da dahinter? Es gibt ja verschiedene Konstrukte und Überlegungen, dass das irgendwelche überregionalen Thinktanks sind. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann sich ein Bürger da draußen vorstellen, wie eine konzertierte Aktion, die das Ziel hat, die rechten Parteien als undemokratisch hinzustellen, wie funktioniert die?
Also ich glaube, wir müssen uns von dem Gedanken lösen, immer in Hierarchien zu denken. Also das mögen sehr viele Leute, weil sie damit auch aufgewachsen sind. Irgendeiner steht an der Spitze, der sagt, tu das und das und das, und das wird dann über das mittlere Management bis zu den Fußtruppen weitergegeben. So ähnlich denkt man sich ja auch, agieren die ganz großen Schurken. Denken wir mal an Goldfinger und diese ganzen üblen Figuren in den James-Bond-Filmen. Früher war das, ich sage mal, zum Beispiel bei der kommunistischen Bewegung war das ähnlich gewesen, rein kadermäßig. Oben war Stalin und dann gab es die Ebene drunter und noch eine Ebene und dann kamen die Schergen. Im Terrorismus und im linksextremistischen Extremismus hatten wir es bis in die 70er, 80er Jahre ähnlich. Da wird sich mancher noch daran erinnern, dass es dann auch noch die Fahndungsplakate mit Gesichtern gegeben hat, wo man genau wusste, das ist der Feind, das sind die Top-Schurken, die gesucht werden. Und dann ahnte man oder konnte man sich vorstellen, unter diesen Top-Schurken gibt es dann noch die mittleren Schurken und dann die ganz einfachen Zuträger und so weiter. So leicht ist das heute nicht mehr. Sie werden kaum Fahndungsplakate sehen von linksextremistischen Gewalttätern, Antifa, also wer kennt schon den Chef der Antifa? Es gibt keinen Chef der Antifa. Es gibt keinen Chef von linksextremistischen Zellen. Ja, es gibt Führungspersonen, die gibt es, aber die sind längst nicht mehr so hierarchisch organisiert, wie es früher der Fall war. Weil wenn sie hierarchisch organisiert wären, würde es ja eigentlich reichen, den Kopf abzuschlagen. Und dann könnte das ganze System zusammenbrechen. Die sind heute anders organisiert. Man könnte fast sagen, die sind chaotisch organisiert. Sie stimmen sich miteinander ab. Es gibt lokale Zellen, die sich miteinander in Verbindung setzen und abstimmen. Aber was sie vor allem zusammenbringt, ist die einheitliche Ideologie, ist das einheitliche Denken, das einheitliche Feindbild. Und das ist in besonderer Weise mal zum Ausdruck gebracht worden, als ich die interventionistische Linke in Deutschland vorstellte. Die interventionistische Linke, kann man sagen, ist so eine Klammerbewegung für alle linksextremistischen und linksradikalen Gruppen. Die hatte auch mal hat immer noch ein Pressegesicht, eine Frau, die nach außen in Erscheinung tritt, aber die letztendlich nur die Aufgabe hat, die gesamte Szene nach außen zu repräsentieren. Nach innen hin agierten die abgestimmt, aber nicht hierarchisch. Und die Zielrichtung war, wir alle kennen einander, schätzen einander, wir kritisieren uns nicht für die unterschiedlichen Mittel, die wir einsetzen, weil das Ziel ist das gleiche, die Vernichtung des politischen Gegners. Und jetzt müssen wir auch, wenn wir hier über Dirty Campaigning reden, uns das ähnlich vorstellen. Es gibt sehr, sehr viele Akteure, die ähnliche Methoden einsetzen. Dirty Campaigning ist, ich sage mal, auch eine Spielart der politischen Zersetzungstechnik, wie man sie aus den Nachrichtendiensten kennt. Zersetzung heißt, den politischen Gegner durch unterschwellige Methoden zu zerstören, das Vertrauen in ihn zu untergraben, ihn zu isolieren, ihn auszugrenzen, zu diskreditieren, so wie das in Deutschland auch mit der AfD im Übrigen passt. Hier ist eine klare Zersetzungstechnik, wenn Politiker diffamiert werden, wenn sie keine Hotelzimmer bekommen, wenn sie nicht in der Lage sind, Veranstaltungsräume zu mieten, wenn Sachbeschädigungen stattfinden und so weiter. Das aus meiner Sicht sieht aus wie konzertiert, aber ist letztendlich nicht hierarchisch abgestimmt, sondern das sind unterschiedliche Gruppen, die agieren, aber das gleiche Ziel verfolgen.
Mhm. In meiner Wahrnehmung liegt dahinter auch eine sehr gründliche Zersetzungstaktik, indem man auch den Menschen dabei hilft, in die Richtung zu denken, in die es genehm ist, nämlich rechts wäre nicht demokratisch. Das beginnt bei mir zum Beispiel bei der Thematik der Meinungsfreiheit. Es wird einem ja mittlerweile auch schon suggeriert, Meinungsfreiheit ist nicht so wichtig, die Demokratie braucht das in dieser Form gar nicht. Man muss also auch versuchen, die Meinungsfreiheit ein wenig zu kontrollieren, was man in sehr vielen Gesetzen sieht, die jetzt auch beschlossen worden sind. Und wenn wir jetzt den Fokus darauf legen, dann geht es hier eigentlich ganz konkret um den Faktor der Kommunikation. Nachdem Menschen, wie Sie sagen, gerne hierarchisch denken und daher auf jeden Fall versuchen, alles richtig zu machen, so wie es von einem verlangt wird oder so wie es der Staat von einem verlangt, ordnen sie sich ja auch dann diesen neuen Konstrukten unter. Was versteht man also unter Meinungsfreiheit? Meinungsfreiheit ist etwas, was man heutzutage haben darf, aber nur mehr in einem gewissen Rahmen. Das heißt, die persönliche Meinung eines Menschen, auch wenn ich völlig anderer Meinung bin, ist jetzt nicht mehr etwas, was man grundsätzlich respektiert, sondern das wird abgelehnt. Man wird dann diffamiert und ausgegrenzt. Also ist das nicht mehr die Meinungsfreiheit, die wir beide vielleicht im herkömmlichen Sinn einmal gelernt haben. Und das zieht sich fort. Und wo ich jetzt eigentlich hin möchte, ist auch die Thematik, diese Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof zum Thema Klima. Da haben ja Seniorinnen geklagt auf ihr Recht für ein gutes Klima und sind damit durchgekommen. Kann man das in diese konzertierten Aktionen einreihen, dass hier ganz einfach ein neues Denkmodell implementiert wird? Was man darf, was man nicht darf, was gut ist und was schlecht ist. Und so quasi stellvertretend für das gesamte System wird von großen Organisationen, wird das ja eigentlich, wenn Richter sowas entscheiden, auch legitimiert. Das ist relativ komplex.
Das ist vollkommen richtig, was Sie gerade gesagt haben. Die politische Linke, wie überhaupt Extremisten, sind auch aufgrund, ich sage mal, der Ideologie des Kulturmarxismus dazu übergegangen zu sagen, ein Systemwechsel wird nicht blutig auf der Straße stattfinden, sondern wird über die Universitäten und die Redaktionen stattfinden. Und um das zu erreichen, braucht man unter anderem, es gibt eine ganze Palette von Methoden, die sie einsetzen, eine absolute Dominanz über das Denken der Menschen und über die Sprache der Menschen. Und wenn ich bestimmen kann, welche Worte die Menschen verwenden können und welche sie gar nicht kennen, ja, dann kann ich auch letztendlich bestimmen, wie sie sich verhalten, natürlich auch, wie sie wählen und wie sie leben. Und diese Ideologie des Kulturmarxismus ist in den 30er Jahren in die USA gegangen, in den 50er Jahren dort richtig kultiviert worden und dann wieder nach Westeuropa rübergegangen. Man muss sagen, ist vielfach belächelt worden vom Bürgertum, nicht wahrgenommen worden. Und jetzt sehen wir im Grunde genommen fast die Ernte dieses Kulturmarxismus, der es schafft, bestimmte Worte neu zu definieren, was durchaus von leitenden, ich sage mal, Professoren, von Meinungsführern gemacht wird. Wie Sie gerade gesagt haben, Meinungsfreiheit ist nur noch die Meinungsfreiheit, man kann sagen, im Sozialismus. Ja, wenn ihr jetzt für diesen Ökosozialismus und für den Wokismus seid, dann habt ihr die komplette Meinungsfreiheit. Aber wenn ihr dagegen seid, dann seid ihr Faschisten, Reaktionäre, Nazis, Verschwörungstheoretiker. Das beruht im Grunde auf dem alten Denken, das aber auch schon in der DDR war. Deutsche Demokratische Republik nannte sich ja nicht ohne Grund, und das war nicht nur Zynismus, Deutsche Demokratische Republik. Der Anspruch jedenfalls der Kommunisten in der DDR war, wir sind Demokraten im Sozialismus. Außerhalb des Sozialismus gibt es keine Demokratie. Wer außerhalb des Sozialismus Demokratie fordert, ist natürlich ein Imperialist, ein Reaktionär, ein Konterrevolutionär und natürlich ein Faschist. So, und diese Denkstruktur ist fortgesetzt worden und wird immer weiter von, ich sage, Leitmedien, Meinungsführern in Politik, in die Gesellschaft hineingetragen. Und das sehen wir fast in allen gesellschaftlichen Bereichen, dass der Begriff Familie heute neu definiert ist. Der Begriff Ehe ist neu definiert worden. Der Begriff Rassismus ist neu definiert worden. Es gibt keinen Rassismus gegen Weiße, wird ja behauptet, sondern es können eigentlich nur weiße Rassisten sein. Die gesamte Gender-Ideologie, die zu einem Großteil auch auf der Umdeutung von Worten beruht, ist ausgedacht worden und wird dann über Meinungsführer in den meinungsstarken Medien bei uns in Europa wird es dann verbreitet. Und in den Medien ist es letztendlich auch nicht, und in den Medien und an den Universitäten und Gerichten ist es letztendlich nicht anders, als, wie Sie vorhin schon gesagt haben, im normalen Leben. Man schaut auch auf Hierarchien und auf Führung. Mhm. Heißt also, wenn in Deutschland die meinungsstarken Medien, das ist Tagesschau, ARD, ZDF, Spiegel, Süddeutsche Zeitung, FAZ, wenn doch die Meinungsführer eine bestimmte Position vertreten, dann wird es überwiegend auch von anderen Medien dann einfach übernommen. Und das ist in sehr vielen Ländern so. Und von daher ist der Kulturmarxismus den Weg gegangen, zu sagen, wir besetzen einfach die Schaltstellen. Und die Schaltstellen sind einige geisteswissenschaftliche Institute, Thinktanks, die eine gewisse Meinungsführerschaft haben, und dann natürlich die Redaktion der entscheidenden Medien. Da gehen wir nicht zu einer kleinen Tageszeitung oder zu einem Anzeigenblatt, sondern die zentralen Schaltstellen besetzen wir. Da haben wir die Meinungsführer, die auch so aggressiv und offensiv und ideologiestark sind, dass sie diese Position durchbringen. So haben sie es auch bislang noch nicht wirklich erfolgreich, aber doch schon zu einem großen Teil geschafft, die Gendersprache in Deutschland in den öffentlichen Raum reinzubringen. Man muss dran denken, das ist eigentlich eine politische Sekte, diese Gender-Anhänger. Aber die besetzen die Schaltstellen bei ARD und ZDF in einer Reihe von anderen Medien, aber nicht in allen Leitmedien. Das ist ja das Interessante. Würden sie es in allen Leitmedien besetzen, dann hätten sie eine wesentlich stärkere Durchschlagskraft.
Mhm. Ja, das kann man auch noch auf den ORF in Österreich ausweiten, der jetzt also sehr deutlich gemacht hat, dass er teilweise sogar versucht, Fakten, die auf dem Tisch liegen, wie die freigeklagten Robert-Koch-Institut-Unterlagen, ganz einfach versucht, kleinzureden. Also das hat auch im ORF da sehr deutlich stattgefunden. Aber gehen wir zurück zu großen Institutionen, die durch ihre Entscheidungen meinungsbildend wirken sollen. Gehen wir zur EU und gehen wir zu der Situation, dass dort die Klage oder die Forderung von einem Seniorinnenclub dazu geführt hat, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dem stattgegeben hat. Da ging es also um Ansprüche, die sie hatten, was das Klima und die Klimapolitik betrifft. Jetzt gibt es den spannenden Aussatz, die spannende Ansage, Sie sind ja auch Rechtsanwalt, das habe ich zu Beginn fest fallen gelassen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist kein Verfassungsgericht und der europäische Kontinent ist kein Staat. Das sagen nun manche, die sich juristisch gut auskennen und meinen, dass sich das Ganze hier zu einer Art überkontinentalen Regierung aufgespielt hätte mit dieser Entscheidung. Jetzt haben wir am 9. Juni die Wahlen, auch in Österreich. Also wir haben Wahlen. Die FPÖ hat den Standpunkt, hier gehört reguliert. Also es gehört nicht ausgetreten, sondern die EU ist grundsätzlich, ja, hatte eine gute Grundidee, nur da gehört einiges optimiert, reguliert und ein bisschen wieder verkleinert. Wie beurteilen Sie dieses Urteil und betrachten Sie das auch als eine Übergriffigkeit? Also auch so, als ob die EU hier sich in Dinge eingemischt hätte, das betraf ja konkret die Schweiz, die ihr definitiv nicht zustehen.
Also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist noch nicht mal ein EU-Gericht, sondern ein Gericht des Europarates. Und der Europarat ist eigentlich eine lose Ansammlung von Staaten. Die Türkei ist darin, bis vor kurzem war auch Russland Mitglied des Europarates. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entscheidet über die Anwendung der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Er schützt Menschen vor Eingriffen der Staaten in ihr Privatleben. Das wäre seine Aufgabe. Ist das richtig?
Also es ist grundsätzlich so, die ganzen Menschenrechtsinstrumente, Abkommen, haben einen einzigen Zweck, und zwar den Einzelnen vor einem übergriffigen Staat zu schützen. Ja, die Menschenrechtsinstrumente, wie auch unsere Grundrechte in unserer Verfassung, haben nicht den Zweck, den Staat oder das Klima oder die Umwelt vor den Bürgern zu schützen. Ja, das Entsprechung des Bundesverfassungsgerichts halte ich für menschenrechtswidrig, weil sie im Grunde genommen unsere Verfassung von den Füßen auf den Kopf stellt. Die Bürger werden durch unsere Verfassung auch vor einem Bundesverfassungsgericht, vor der Bundesregierung und vor anderen übergriffigen staatlichen Einrichtungen geschützt. Nur das ist der Sinn der Grund- und Menschenrechte. Wenn man jetzt sagt, die Menschenrechte dienen auch dazu, zukünftige Generationen, die vielleicht in 1000 Jahren hier leben, vor uns heute zu schützen, muss ich sagen, ist das eine Perversion des Menschenrechtsgedankens. Die Menschenrechte sind kodifiziert worden nach den schrecklichen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und der Diktaturen, die wir erlebt haben. Und vor denen müssen wir immer wieder Angst haben. Und einen übergriffigen Staat sehen wir ja nun permanent. Spätestens mit Corona musste vielen klar werden, dass der Staat sich nicht mehr an die Spielregeln hält oder die Regierung halt sich nicht mehr an die Spiegel. Die Menschenrechte und die Grundrechte sind dafür da, dass der Staat sich an Spielregeln hält und es keinen Machtmissbrauch gibt. Also das Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist insoweit ja eine Art Kommission, die von den Vertragsstaaten der Menschenrechtskonvention eingesetzt worden sind, wo auch Richter, ich sage mal, aus etwas zweifelhafteren Staaten dort auf der Richterbank sitzen. Ich nehme die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte als übergriffig wahr und habe auch über viele Jahre, ich sage mal, in dem Rechtsbereich gearbeitet. Ich bin Völkerrechtler und Europarechtler und habe gesehen, wie der Artikel 3 Europäische Menschenrechtskonvention, das ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit, also Schutz davor, vor unmenschlicher und erniedrigender Behandlung, dass das immer weiter ausgedehnt worden ist. Teilweise in einer Art und Weise, dass man sagen muss, das darf ein Gericht nicht entscheiden, sondern wenn man das machen möchte, hätte man eine neue Konvention machen müssen. Die Richter sind immer übergriffiger geworden, das nehme ich jetzt auch wahr. Man muss auch zur Kenntnis nehmen, der Gerichtshof kann nur in einem Einzelfall entscheiden und hat kein Präzedenzrecht. Das heißt, der einzelne Staat kann sagen, es interessiert mich nicht, was der Gerichtshof entschieden hat, außer in diesem konkreten Fall. Ansonsten ignoriere ich diese Entscheidung. Mhm. Ich würde sogar so weit gehen, wie einige Staaten es ja diskutieren, dass man einfach diesen Gerichtshof nicht mehr anerkennt und das entsprechende Protokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention storniert. Und das sollte man überlegen. Aber was aus meiner Sicht hier demokratiepolitisch von grundlegender Bedeutung ist, da knüpfe ich auch an, was ich vorhin über den Kulturmarxismus gesagt habe, ist, dass hier maßgebende Schaltstellen auf internationaler und europäischer Ebene geschaffen werden, mit denen man grundlegenden Einfluss auf das Leben der Menschen haben kann. Ich hatte vorhin schon gesagt, die Idee beim Kulturmarxismus war, bestimmte Schaltstellen zu besetzen in Medien, an den Universitäten, um darüber Einfluss zu nehmen auf die Menschen. Die andere Herangehensweise, die wir hier sehen, ist, dass man sagt, man will Zuständigkeiten, die Souveränität von der unteren Ebene auf eine höhere Ebene verlagern. Ja, das heißt also nicht mehr, die Gemeinde ist zuständig, sondern der Staat ist zuständig, oder nicht mehr der Staat ist zuständig, sondern die Europäische Union ist zuständig, oder nicht mehr der Gesundheitsminister ist zuständig, sondern die WHO ist zuständig. Damit schafft man neue Knotenpunkte und Schaltstellen. Was bedeutet, wenn man die WHO in den Händen hat, ist es viel, viel leichter, natürlich global zu bestimmen, wie die Menschen zu leben hat. Ja, wenn nicht mehr das lokale Gericht, sagen wir mal, in Wien oder in München zuständig ist, sondern man verlagert die Kompetenzen in den Europäischen Gerichtshof oder in den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, dann ist es viel, viel leichter zu entscheiden. Deshalb, von politisch linker Seite wird seit jeher immer gesagt, Ja, das sind alles globale Probleme oder europäische Probleme. Wir müssen die europäisch lösen. Und deswegen müssen Zuständigkeiten auf eine höhere Ebene, angeblich höhere Ebene, verlagert werden. Was zur Folge hat, die Ebene wird kaum kontrolliert. Ja. Es gibt nahezu keinen demokratischen Einfluss darauf. Sie müssen sich nur mal überlegen, wie diese Richter beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof ausgewählt werden. Das ist kein demokratisches Verfahren. Ja. Es sind teilweise zweifelhafte Staaten, die da ihre Richter hin entsenden. Oder man muss sich die WHO anschauen, wo ein Alt-Maoist, Tedros, soweit ich weiß, war in Äthiopien Maoist gewesen, Chef der WHO ist. Und er soll in Zukunft darüber entscheiden, wann eine Pandemie oder eine Epidemie vorliegt und wie die Menschen zu leben haben. Da muss ich sagen, das ist natürlich klar eine kommunistische Zielvorstellung, alle Befugnisse, relevanten Befugnisse von der unteren Ebene zu einer zentralen Stelle, die überhaupt gar nicht kontrolliert wird, außer von den Marxisten selber.
Also dient das Dirty Campaigning dazu, wieder ordentliche hierarchische Ebenen und ein hierarchisches Gefüge zu installieren. Weil, wie Sie gerade gesagt haben, man muss das Ganze nach oben hin zentralisieren, um einen besseren Zugriff zu haben. Spannend.
Ja, also es ist eigentlich relativ leicht. Ich hätte es mir genauso. Also wenn man, ich sage mal, wenn ich Geheimdienstchef wäre und man hätte mich gebeten, jetzt machen Sie mal ein Konzept, wie man diese Demokratien aushebeln kann, dann hätte ich auch gesagt, hätte ich auch in der Analyse festgestellt, der demokratische Einfluss ist auf der untersten Ebene am größten. Ja, man sieht das ja bei der Volksdemokratie in der Schweiz mit Volksabstimmung. Da ist der Einfluss des einzelnen Bürgers am größten. Und da ist es aber auch am schwierigsten für eine politische Sekte, grundlegende Veränderungen herbeizuführen, weil die Bürger größeren Einfluss haben. Heißt also, wenn ich eine neue Architektur mache, die Demokratie aushebeln, dann muss natürlich der Einfluss der Bürger minimiert werden. Den Einfluss der Bürger kann ich minimieren, indem ich die Zuständigkeiten von demokratischen Parlamenten auf undemokratische Gremien verlagere und noch weiter und versuche, diese Gremien und Organe in die eigene Hand zu bekommen. Ja, deswegen immer der Schrei von links, wir müssen es nach oben delegieren. Die Konservativen hatten ja in die europäischen Verträge das Subsidiaritätsprinzip aufgenommen. Das heißt also, Aufgaben sollten grundsätzlich von der politischen Ebene wahrgenommen werden, demokratischen Ebene wahrgenommen werden, die am nächsten an den Problemen dran sind. Aber das Subsidiaritätsprinzip wird ja nicht gelebt. Also wenn man sieht, in welchen Bereichen die Europäische Kommission jetzt hier unser Leben schon bestimmt, muss man sagen, ist dieses Subsidiaritätsprinzip eine Farce. Fakt ist, eine Europäische Kommission, die für den einzelnen Bürger ein Moloch ist, die können sich darunter gar nichts vorstellen, wo um diese Kommissionsgebäude herum Massen an Lobbyisten sitzen, die Einfluss nehmen können auf die direkten Prozesse darin, ist natürlich ein völlig undemokratisches Organ im Vergleich, ich sage mal, zum Gemeinderat und zur Stadtverwaltung, wo der Bürger direkten Zugang hat und noch einen größeren Einfluss auch auf Entscheidungsprozesse nehmen kann.
Was halten Sie von der Idee, die man sehr oft auch in der Zeitung liest, von einem EU-Heer?
Also ich halte von einem EU-Heer nichts. Wovon ich was halten würde, das war ja die Idee in den 50er Jahren, eine westeuropäische Verteidigungsgemeinschaft, dass man sich von den USA und ihren globalen Ambitionen und ihren, sagen wir mal, globalen Kriegen, die Amerikaner führen, löst und Europa stellt sich auf eigene Beine und verteidigt sich selbst. Darüber kann man nachdenken, aber ich denke, das ist Zukunftsmusik. Ein europäisches Heer, wo im Grunde Staatsangehörige aus allen EU-Mitgliedstaaten eine Division bilden oder unter einem einheitlichen Kommando gemischt antreten, halte ich jedenfalls für nicht realisierbar. Jedenfalls nicht jetzt und in absehbarer Zeit.
Noch ein kurzer Nachtrag zur Neutralität. In Österreich ist es so, dass beinahe 80% der Bevölkerung sehr großen Wert auf ihre Neutralität legen. Aber es war sehr spannend zu hören, was Sie dazu denken. Die Österreicher wollen ihre Neutralität unbedingt behalten. Wechseln wir das Thema noch. Wir haben Gewalt und Kriminalität als Riesenproblem in Österreich, in Deutschland, durch fremde Kulturen, durch Menschen, die hierher zu uns gekommen sind. Die Fälle von Morden, Vergewaltigungen, Jugendkriminalität, Messerangriff, Raub und so weiter, also steigen enorm an. Bei uns gibt es jetzt in Wien auch tatsächlich schon manche Bezirke, wo man sich am Abend oder auch schon tagsüber fürchten muss, seinen Beschäftigungen nachzugehen. Was ist in Ihren Augen hier zu tun? Wie denken Sie das?
Wie geht die Lösung? Wissen Sie, das war absehbar, dass das so kommen würde. Und viele, ich auch, Thilo Sarrazin und andere haben davor gewarnt, dass so etwas kommen könnte, dass es No-Go-Zones in Großstädten gibt, dass es schwere Gewalttaten von ausländischen Banden geben kann, dass es eine deutliche Zunahme der Sexualstraftaten von Ausländern gibt. Das war alles vorhersehbar gewesen. Diejenigen, die das gesagt haben, ich glaube auch die FPÖ hatte das schon vor vielen Jahren ja thematisiert und adressiert, diejenigen, die das sagten, die wurden diffamiert, diskreditiert, als weiß ich nicht, alles bezeichnet. Und heute ist all das eingetreten. Und ich muss sagen, vor dem Hintergrund tragen diejenigen, die diese Probleme kleingeredet haben, die uns dafür diffamiert haben, die politische Schuld, nicht nur Verantwortung. Sie sind schuldig an den vielen Straftaten. Viele Menschen könnten leben. Viele Frauen wären nicht Opfer von Sexualstraftaten geworden, wenn wir andere Politiker gehabt hätten, die verantwortungsvoll gehandelt hätten, denen auch klar wäre, dass das Ausländerrecht, auch das Ausländer- und Asylrecht, in erster Linie Polizei- und Ordnungsrecht ist, nämlich dem Schutz der hiesigen Bevölkerung vor Ausländern auch dient. Diese Politiker haben vorsätzlich falsch gehandelt, aus ideologischen Gründen. Und ich bin der Meinung, diese Menschen, die sich politisch schuldig gemacht haben, müssen dafür auch zur Verantwortung gezogen werden. Nun, die Situation jetzt ist nicht unheilbar. Man könnte, ich sage mal, diese Probleme relativ zügig lösen, wenn man wollte. Aber ich sage mal, wie bei einer, sage mal, fortschreitenden Erkrankung ist es so, je weiter die Erkrankung fortgeschritten ist, desto härter sind dann die Maßnahmen, die man ergreifen muss, um den Körper wieder zu gesunden. Und ich sehe es einfach so, die Gesellschaft ist hier in Teilen so erodiert, die Sicherheit ist in Teilen so beschädigt, dass man schon ziemlich harte Maßnahmen einsetzen muss, um, ich sage mal, die Gesellschaft und die Sicherheit wiederherzustellen. Und das bedeutet, man muss in hohem Umfang illegale Ausländer, die Straftaten begangen haben, abschieben. Das ist nicht so schwierig, wie die Politiker, die nicht abschieben wollen, uns das vormachen. Natürlich könnte man das. Es gibt Herkunftsstaaten, die weigern sich, ihre Leute aufzunehmen. Ich habe einige Rückübernahmeabkommen in den 90er Jahren mit solchen Staaten ausverhandelt. Aber wir sind ja nicht wehrlos und wir können auch diesen Staaten unser Besteck vorzeigen, wie wir mit den Staaten umgehen können. Und solche Sanktionen, wie wir sie gegenüber Putin erlassen, können wir auch gegenüber Staaten erlassen, die nicht bereit sind, ihre eigenen Staatsangehörigen zurückzunehmen. Bis hin, dass wir sagen, also wenn ihr nicht bereit seid, eure Leute aufzunehmen, dann vergesst es, dass ihr euch in Wien oder in München operieren lassen könnt. Ihr kriegt keine Einreise mehr. Die gesamte Familie kann nicht mehr nach Europa einreisen. Vergesst Schulaufenthalte und vergesst vor allem das Geld, das ihr in Europa angelegt habt. Das wird einfach eingefroren. Und diese Herrschaften können solche Aussagen relativ schnell begreifen. Die sind ja nicht ganz dumm. Die sind jedenfalls, was Repression und was Druck angeht, sind sie lernfähig. In den Kulturen lernt man, wie man mit Druck umgehen kann. Und diesen Druck müssen wir einfach gegenüber den Staaten einsetzen. Und dann, denke ich mir, läuft es. Und wenn wir hier den Migranten klare Kante zeigen und ich sage mal die ersten großen Jets mit Migranten, mit Illegalen in die Heimat Österreich, Deutschland verlassen, da werden viele andere sich sagen, okay, bevor ich mich jetzt abschieben lasse und all das, was ich hier angesammelt habe, zurücklassen muss, dann gehe ich lieber freiwillig. Und das wäre auch mein Ziel in Deutschland, wenn wir an einer Regierung beteiligt werden, subito, sofort derartige Maßnahmen durchzusetzen.
Schafft man das auch? Weil wenn man jetzt sieht, in Großbritannien haben sie es ja probiert, also die Briten hätten es probiert, Kommen die damit durch?
Wo meinen Sie, bei Gericht?
Na, das, so viel ich gehört habe, ist der erste Flieger schon mehr oder weniger gestoppt worden.
Naja, es ist die, es gibt durchaus Hindernisse, aber ich sage, Hindernisse auch, sind auch dazu da, sie aus dem Weg zu räumen. Und die muss man aus dem Weg räumen. Ob das nun gerichtliche Hindernisse sind, ob das tatsächliche Hindernisse sind. Notfalls muss man eben etwas mehr an Polizei und Militär in die Flugzeuge setzen, damit die Herrschaften im Flugzeug auch ruhig bleiben. Ich kenne das bei Abschiebungen. Früher haben die Schüblinge haben sich gewehrt und haben in der Maschine Randale gemacht. Da kann man auch Mittel dagegen einsetzen. Da bin ich zuversichtlich, dass das möglich ist.
Ich gehe noch mal zum Anfang des Gesprächs zurück, weil durch alle diese Themen zieht sich ja der Grundgedanke, die Demokratie zu zerstören. So wie wir sie kennen, nämlich zu einer Demokratie gehört links und rechts. Und mittlerweile haben es Institutionen gemeinschaftlich recht gut geschafft, dass die Bürger oder viele Bürger da draußen denken, rechts wäre kein legitimer Teil einer Demokratie. Also das ist im Denken bereits angekommen. Dirty Campaigning ist, so wie ich es jetzt von Ihnen sehr gut verstanden habe, nur ein Teil dieser ganzen Aktion. Und ich fand den Gedanken sehr spannend. Die Ulrike Garro, ich weiß nicht, ob sie Ihnen bekannt ist, hat jetzt ein
Kennen Sie persönlich gut, ja.
Er hat eine Sammlung von Podcasts rausgegeben unter dem Titel Die Zerstörung der Republik. Und eigentlich hat sie das Thema aufgegriffen, dass hier auf den verschiedensten Ebenen wie EU-Gerichtshof für Menschenrechte oder was wir dann hier jetzt auch gehabt haben, das Selbstbestimmungsgesetz, das natürlich zu einem Aufschrei geführt hat bei 50% der Bevölkerung, nämlich den Frauen, weil hier werden teilweise Frauenrechte mit Füßen gedrängt. Also diese unterschiedlichen Maßnahmen, die hier getroffen werden, überschreiten bei vielen Menschen den Punkt, wo sie sagen, da kann ich noch tolerant damit sein. Das heißt, alles, woran wir glauben und was wir gedacht haben, das ist ein Teil unserer Vorstellung, wie unsere Republik, wie unser Wertesystem funktioniert. Wenn ich jetzt sage, ich zerstöre die Republik, damit ist ja dahinter gemeint, ich zerstöre das Konstrukt des Wertesystems, auf dem sich die Republik aufbaut, dann komme ich eigentlich ganz gut dahin, dass die Menschen so verwirrt sind, dass sie gar nicht mehr wissen, wie geht eigentlich unsere Demokratie und welche Ingredienzien benötigt es, um ein demokratisches Land zu sein. Was sagen Sie zu dem Titel Zerstörung der Republik? Ist das vielleicht ein guter Titel auch für das, was passiert?
Also ich habe Probleme mit diesem Republikbegriff von Frau Garro. Ich weiß, sie ist sehr frankophil und in Frankreich hat man ein anderes Vorstellungsgefühl von Republik als bei uns. Wir verwenden den Ausdruck freiheitlicher Rechtsstaat und den benutze ich auch als Jurist, weil es geht hier um Recht, um Gleichheit vor dem Gesetz und darum, dass letztendlich wir frei und ohne Angst leben können. Und was Sie gerade beschrieben haben, nehme ich auch wahr, dass dieser freiheitliche Rechtsstaat an allen Ecken und Enden erodiert oder zerstört wird. Das führt über die Begriffsverwirrung, über die wir vorhin auch schon gesprochen haben, die Begriffe bekommen neue Inhalte. Demokratie ist nicht mehr das, was es früher einmal war, dass alle die gleiche Möglichkeiten haben, an Wahlen teilzunehmen, aktiv wie passiv. Sondern nur noch linke Parteien und die anderen, das sind die Nazis, die werden ausgegrenzt und keine Demokraten mehr. Über den Begriff Mann und Frau, über den Begriff Familie, über den Begriff Gleichheit, über den Begriff Meinungsfreiheit. Man versucht dadurch das Denken der Menschen zu beeinflussen. Und wenn bei den Menschen klar ist, Demokratie ist nur noch Demokratie im Sozialismus, also wer für den Ökosozialismus ist, ist Demokratie, dann können sie sich auch gar nicht mehr vorstellen, was eine freiheitliche Demokratie ist. Das ist deren Ziel, das ist ganz klar. Ein weiteres Ziel ist auch die Zerstörung von jeglichen sozialen Bindungen. Das war schon im Stalinismus und im Nationalsozialismus so. Wenn man Familienbindungen zerstört, wenn man Gemeinschaftsbindungen zerstört, ist der Einzelne auf sich selber zurückgeworfen und natürlich auf die Ideologie und auf den Staat. Deswegen ist es notwendig, wenn man den neuen sozialistischen Menschen will, dann muss er vereinzelt werden. Nach Möglichkeit muss er auch abhängig gemacht werden vom Staat durch Transferleistungen, und sollte auch nicht mehr durch eigene Kraft im Grunde genommen in der Lage sein, unabhängig zu leben. Das ist auch Teil dieser Ideologie.
Wie ist es jetzt also zu schaffen, die Menschen aus all diesen Themen, die sie im Alltag belasten, herauszuführen? Weil das Ergebnis ist ja für die Menschen ein Leben, das extrem überteuert ist. Junge Leute klagen, dass sie sich gar kein Eigentum mehr anschaffen können. Also auch die Lebensplanung, der Entwurf des Lebens ist nicht mehr möglich. Was sind da Ihre Lösungen?
Ich glaube, die Lösungen sind gar nicht so fernliegend. Das Entscheidende ist, dass man sich einfach über die Prozesse Gedanken macht, dass man es analysiert, dass man es versteht, ja. Dass vieles, was einem erzählt wird, das ist nur die Oberfläche, aber die wirkliche Wahrheit, die hinter der Oberfläche ist, ist eine ganz andere. Darüber muss man sich zunächst mal im Klaren sein. Wenn es gelungen ist, dass den Menschen einfach bewusst wird, das ist die Lüge. Sie sprachen eingangs ja auch von der Hetzjagdlüge und von vielen Lügen. Wenn das den Menschen klar ist, dass sie vorsätzlich, ich sage mal salopp, hinter die Fichte geführt werden, dass ihre Gutwilligkeit, ihre politische Naivität ausgenutzt wird gegen ihre eigenen Interessen, ich glaube, dann ist schon viel gelungen. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind die Mehrheit. Und diejenigen, die dieses System umgestalten wollen, sind eine absolute Minderheit, sind eine hochradikalisierte politische, fanatische Sekte. So nehme ich diese Leute wahr. Und sie können es auch nicht. Sie können einen Staat zerstören, aber sie können die Gesellschaft nicht wirklich umgestalten. Vor allem nicht gegen die Mehrheit, gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung. Da bin ich zuversichtlich, dass uns das gelingen wird, wieder zu einem freiheitlichen, demokratischen Zuständen zurückzukommen. Es wird nicht morgen sein, es wird vielleicht auch nicht übermorgen sein. Wir müssen da auch eine gewisse Geduld haben. Schließlich ist das, was wir heute erleben, auch nicht erst gestern entstanden, sondern hatte einen langen Vorlauf aus den 50er, 60er Jahren bis heute. So lange werden wir nicht brauchen, um wieder zu freiheitlichen Zuständen zu kommen. Aber ich denke mir, wir werden noch etwas brauchen. Wir brauchen Geduld, wir brauchen Zuversicht, wir brauchen, ich sage mal, auch Leute, die auch Rückgrat haben und bereit sind, sich in die erste Reihe zu stellen, auch wenn es Probleme gibt und wenn es Diffamierung und Kampagnen gibt. Aber ich denke, wir machen das.
Wie Sie so schön sagen auf Ihrer Homepage, was braucht es heutzutage? Es braucht Mut, Kompetenz und Erfahrung, um da herauszukommen. Und solange es in Österreich und Deutschland solche Politiker gibt, auch wie Sie in Deutschland oder den Herrn Kickl bei uns, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch und wünsche Ihnen einen erfolgreichen und schönen Tag.
Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch, Frau Giuliani.